Im Griechischen gibt es ein Adjektiv, das schier Unvereinbares zusammenfügt in einem Wort. Und das Wort heißt ernst-heiter. Seltsam. Wir kennen das Ernste natürlich, das Leben ist meist sehr ernst. Und wir kennen die ausgelassene Freude, die Fröhlichkeit. Aber beides zusammen? Nun, heiter heißt sicher nicht, dass jemand immer eine Spaßkanone sein muss oder auch immer ein Lachen auf den Lippen hat. Es ist offenbar in diesem Wort etwas Tieferes gemeint, was sich durchaus mit dem Ernst, manchmal vielleicht sogar mit dem bitteren Ernst des Lebens in eins fügen lässt. Hugo Rahner hat 3 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein kleines Büchlein veröffentlicht, wo er von diesem Wort ausgeht und entwickelt, dass das Ernst-Heitere vor allen Dingen im Spiel gegeben ist. Ein Spiel hat klare, ernste Regeln. Aber ein wirkliches Spiel, ein Instrument, das man beherrscht, eine Rolle, die man spielt und da hineinschlüpft, manchmal auch ein Gespräch, kann diese spielerische Leichtigkeit haben. Und Hugo Rahner geht da zurück auf ein bedeutendes Werk des niederländischen Kulturhistorikers Huizinga, das den gleichen Titel trägt, Homo Ludens. Und die Wurzeln gehen viel weiter zurück. Schiller hat in seiner ästhetischen Erziehung des Menschen das Konzept entwickelt, dass der Mensch vor allen Dingen durch Schönheit, durch Kunst zum Menschen wird. Für Schiller ist der spielende Mensch der wahre Mensch. Das hat durchaus etwas für sich. Was wir hier feiern, jeden Sonntag, jeden Tag, ist ein heiliges Spiel. Ein heiliges Spiel, das im Grunde blutigen Ernst, den schrecklichen Kreuzestod und als Fest der Auferstehung die Heiterkeit der Erlösung rüberbringen soll. Und man könnte Jesus durchaus als den spielenden Menschen schlechthin charakterisieren, der in einer ungeheuren Theodramatik bis ans Kreuz geht und gleichzeitig an Ostern das Leid überwindet, wenn Sie so wollen, in ewiger Heiterkeit. Und zwar in seiner Person das verbindet. Wir haben eben eine lange Geschichte gehört, die steht im 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Unmittelbar vorher, im 8. Kapitel, ein ebenso langes Streitgespräch im Tempel, wo es um die Abrahamssohnschaft Jesu geht. Mit dem provokativen Satz, noch ehe Abraham ward, bin ich. Und dann heißt es, sie hoben Steine auf, um ihn zu töten. Und dem entzieht er sich. Und dieser Szene schließt sich diese Heilungsgeschichte an. Ich würde einem Regisseur, der das auf die Bühne bringen will, sagen, versuch darzustellen, dass das keine Szene aus dem historischen Leben Jesus sein kann. Das Wort, jemand aus der Synagoge ausstoßen, gibt es nur in dieser Geschichte. Und diese Zuspitzung gab es nur nach dem jüdischen Krieg, als die pharisäische Richtung allein übrig blieb und die Jesusbewegung als messianische Juden da in einen scharfen Gegensatz zum Mehrheitsjudentum geriet. Versuche das auszudrücken, dass hier Probleme angesprochen sind, die erst 50, 60 Jahre später spielen. Und wenn Sie die Geschichte mitgehört haben eben, kam wohl rüber, die ist von Ironie, ja gewissermaßen von Humor, ich habe es euch doch schon gesagt, durchzogen. Es geht blutig ernst zu, denn der Ausschluss aus der Synagoge war nicht nur Verweigerung, am Schabbat-Gottesdienst teilzunehmen, das war soziale Ächtung. Als Händler, Kaufmann, Handwerker konnte man da nicht mehr existieren. Also es geht um eine blutig ernste Geschichte, die mit überlegener Ironie hier ausgebreitet wird. Und die Frage ist, was sagte das in dieser Situation? Und was sagt es uns vor allen Dingen, und das wäre ja die Aufgabe eines Predigers, heute? Wir leben ja heute, es ist ein junger Mann, in einer Zeit, wo die jüngere, mittlere Generation zur christlichen Kultur, zum christlichen Brauchtum, zum kirchlichen Glauben nicht mehr so findet. Und dieser junge Mann ist sozusagen ein exemplarisch Glaubender. Denn die Metapher, die Welt neu zu sehen, die Welt erst wirklich zu sehen, das soll ja Glaube sein. Und ich denke, dass heute, wie jede Generation, auch die junge und mittlere Generation ahnt, der reine Materialismus, das reine Hier und Jetzt, kann es doch nicht sein. Die Ahnung von etwas Größerem, glaube ich, lebt immer. Aber das Entscheidende ist, dieser junge Mann macht eine Erfahrung. Und zwar eine Erfahrung am Leib. Und wenn Sie so wollen, im Geist. Vielleicht haben Sie gemerkt, der junge Mann wird immer selbstbewusster. Ich bin es, ich. Er redet mit den religiösen Autoritäten, habe es euch doch schon gesagt. Er besteht auf einer Erfahrung. Und nur so kann es auch für den christlichen Glauben weitergehen. Dass wir Menschen angeleitet und ermutigt werden, Erfahrungen zu machen, die den Horizont weiten, die eine neue Lebenssicht und Lebenskraft, ein neues Selbstbewusstsein, wenn Sie so wollen, eine wahre Freiheit in einem Menschen begründen. Und das wäre auch heute der Weg. Aber die Erfahrung ist es auch noch nicht ganz. Denn da muss Jesus auf ihn zukommen und ihm sagen, glaubst du an den Menschensohn, das Urbild des Menschen? Der Glaube ist immer auch ein Sprung auf eine Botschaft hin. Er kommt von der verkündeten Botschaft. Und Jesus sagt hier sehr offen, was in den anderen Evangelien oft mit einem Geheimnis umwoben wird, ich bin's, der Menschensohn. Auch etwas, was erst Jahrzehnte später spielen kann. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er hatte ja mit Juden zu tun, die sich der messianischen Bewegung anschlossen und deren Horizont sozusagen geweitet wurde auf die weltweite Mission des jüdischen Messias hin, oder er hat es mit Heiden zu tun, die, wie er sagt, von den nutzlosen Götzen sich abgewandt haben und den wahren Gott erkannt haben, also erst die Augen wirklich aufgetan haben. Und er sagt seinen Leuten in Ephesus, ihr seid Licht. So wie ich Licht für die Welt bin, soll das ihr sein. Und da wird dieses Licht näher charakterisiert. Es ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das Konzept des Menschen als rein Spielender wird hier noch einmal geweitet, dass Gerechtigkeit hineingehört. Man kann durch Brot und Spiele, durch ein Sportevent nach dem anderen auch die Massen ruhig stellen und beschäftigen. Das Spiel, um das es hier geht, ist das Spiel der Güte, der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Und ein Spiel ist immer schon das Sprachspiel. Und die Literaturwissenschaftler sagen uns, die Urform von Literatur in der vorschriftlichen Kultur ist das Märchen, weil im Märchen die Urängste mit dem Grundmotiv des Weges, der Lebenslauf, dass der Kampf zwischen Gut und Böse und dass sich das Gute doch durchsetzt, wenn es bescheiden bleibt, das alles sind Themen, die von Anfang an im Märchenerzählen behandelt wurden. Ich sage das deshalb, weil die erste Lesung eine Märchenszene ist. David ist blutjung. Und er wird erst später als Hirtenjunge noch in der Geschichte zumindest den Goliath erledigen. Er kommt dann als Musiktherapeut an den Hof von Saul. Da er so beliebt ist, kommt es zum Bruch. Er wird eine Art Guerillakrieger und bedroht die Herrschaft des Saul. Und dann wird er erst in Hebron von den Ältesten Judas zum König gemacht. Also, es ist der Einbruch einer märchenhaften Wirklichkeit, die bei diesem Menschen, der auch große Verbrechen auf sich geladen hat und trotzdem das Spiel Gottes spielte und nie mehr von Gott ließ. Denn das ist eigentlich die Rolle seines Lebens, dass er als König Israels ganz gottbezogen in aller Fehlbarkeit lebte. Wir alle leben in bestimmten Rollen, tragen auch manchmal bestimmte Masken, nicht nur an Fasching. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Rainer Maria Rilke, das von der Beobachtung ausgeht, dass im Tod die Menschen wie einen Maskenmund tragen. Und das lyrische Ich reflektiert dann in diesem Gedicht, noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen. Aber dann kommt ein Tod, er bricht in das Leben des sprechenden Ich ein. Doch als du gingst, da brach in diese Bühne ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt, durch den du hingingst. Der Spalt, aus dem noch niemand wirklich zurückkam. Das Rätsel des Todes. Und der Tod des vielleicht geliebten Menschen hat dann folgenden Effekt. Grün, wirklicher Grüne, wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald. Ein Mensch beginnt neu zu sehen. Die Wirklichkeit wird farbig. Aber dann, wir spielen weiter. Bang und schwer Erlerntes hersagend und Gebärden dann und wann aufhebend. Aber dein von uns entferntes, aus unserem Stück entrücktes Dasein kann uns manchmal überkommen wie ein Wissen von jener Wirklichkeit sich niedersenkend, sodass wir eine Weile hingerissen das Leben spielen, nicht an Beifall denkend. Ich spiele nicht eine angelernte Rolle, ich spiele mein Leben vor Gott. Wie wir früher in der Jugendzeit an den Lagerfeuern gesungen haben, das Leben ist ein Spiel. Und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel. Hoffentlich leben wir in dieser Ernstheiterkeit des Glaubens. Amen.